Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Thema heute ist die Honorarberatung, die Alternative zur Provisionsberatung. Das bespreche ich wieder mit Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Genau, das heißt, wir beschäftigen uns mal wieder mit den Vergütungsmodellen in der Finanzberatung und ja, beleuchten, was ist eigentlich genau die klassische Provisionsberatung? Wo sind die Vor- und Nachteile? Was ist die Honorarberatung? Wo sind da die Vor- und Nachteile? Und ist diese Honorarberatung tatsächlich die ultimative Alternative zum klassischen Provisionsmodell?
Ja, exakt.
Genau, erste Erkenntnisse.
Ja, erste Erkenntnis war für mich, dass mal wieder wichtig ist, das Thema auf die Agenda zu bringen und immer mal wieder hochzuholen, weil wir einfach... Ja, Anstoß war so, dass ja im Beratungsgespräch auch mal wieder Mandanten immer mal bei uns sind, die bisher dachten, sie waren schon bei einem Honorarberater und wo dann rauskommt, nee, es war doch eine Provisionsvermittlung. Und es hat uns mal wieder gezeigt, dass da so sehr, sehr viel Unsicherheit immer noch im Markt ist, selbst beim Mandanten teilweise auch, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben und vor allem auch bei Marktteilnehmern, die irgendwie verquere Geschäftsmodelle haben oder kommunizieren. Und da ist, glaube ich, einfach wichtig, immer wieder Transparenz reinzubringen, zu zeigen, was kann das eine System leisten, das Provisionsmodell, was kann die Honorarberatung leisten, für wen ist was sinnvoll und wie kann man das Ganze abgrenzen. Also wir haben ja auf der einen Seite das klassische Modell der Provisionsberatung, ja, wo der Kunde erstmal, da komme ich als Kunde hin, sage, hallo, liebe Birgit, ich möchte gerne einen Provisionsvertrag abschließen, beziehungsweise ich möchte bitte eine Finanzberatung. Ich glaube, niemand geht hin und sagt, ich möchte einen Provisionsvertrag abschließen. Ich habe hier einen Bedarf und brauche da irgendwie Versicherungsschutz oder will was für die Altersvorsorge machen. Dann sagst du, hallo, lieber Kunde, lieber Christoph, da habe ich genau das Passende für dich. Wir gucken mal, was wir so machen können. Dann kannst du hier eine Riester-Rente, hier eine Rürup-Rente haben. Das hat die und die Vorteile aus dem und dem Grund. Und dann schließen wir mal jetzt einen Vertrag ab. So. Ein Zahlungsfluss zwischen Kunde und Vermittler findet in dem Moment gar nicht statt. So, das heißt, für den Kunden ist es natürlich sehr angenehm, der geht irgendwo hin, kriegt einen netten Kaffee, ein nettes Gespräch und kriegt am Ende was mit nach Hause, für das er gefühlt gar nichts bezahlen muss. Und dann hat er halt einen Versicherungsvertrag, da zahlt er eine Prämie ein und dann freut sich der Versicherer, dass er einen neuen Kunde hat und belohnt den Vermittler dafür über eine Provision. Die Provision hängt dann meistens an der Prämienhöhe, von der Prämienhöhe und von den Beiträgen ab, die der Kunde zahlt. So, und dann landet eben das Geld von dem Kunden im Versicherungsvertrag und der Versicherer schüttet einen Teil davon wieder an den Vermittler aus. Vermittler können sein Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, dann Mehrfachagenten, die eigentlich auch Vertreter sind, aber für verschiedene Versicherungen verkaufen dürfen und ja, oder auch Honorarfinanzanlagenvermittler. Nee, nicht Honorarfinanzen, das ist jetzt Finanzanlagenvermittler. Sogar bei mir geht es durcheinander im Anlagebereich,
ja.
Die dann per Provision ja Fonds verkaufen und so weiter und so fort oder auch geschlossene Beteiligung. Ja, also gibt es überall Provision. Und allen ist gemeint, dass der Kunde eben nichts direkt bezahlt, sondern eben Produkt abschließt, dort Geld reinbezahlt und der Produktgeber dann den Vermittler entlohnt. Ja. Was sind die Vorteile? Wo siehst du Vorteile in dem Modell?
Naja, es ist wahrscheinlich erstmal diese Zugangsschwelle, dass man ja keine höhere Summe erstmal vorgesetzt bekommt, bevor man überhaupt die Beratung starten kann, sondern dass man eben direkt ins Gespräch startet, die Beratung bekommt und da erstmal nichts dafür bezahlt.
Ja, spannende Frage für mich ist immer, ob das System nicht sogar zwingend notwendig ist, um, ich sag mal, für eine gewisse Abdeckung von Produkten in der Bevölkerung zu sorgen, weil es ja doch, wir sind ja verwöhnt, zu uns kommen ja Kunden in die Honorarberatung, die wirklich Beratung suchen und Beratung möchten. Ja. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele, die das Thema jetzt nicht freiwillig auf die Agenda setzen von sich aus, sondern wo wirklich aktiv auf sie zugegangen wird. Sei es durch Freunde, Bekannte, die eben Versicherungsvertreter sind oder wie auch immer dieser Zugang dann stattfindet und dann halt wirklich so stark in den Verkauf reingehen und jemand erstmal darauf aufmerksam machen, du brauchst jetzt eine Altersvorsorge. Also wo es wirklich ein Verkaufsprozess ist, ein Überzeugungsprozess für denjenigen, dass er überhaupt erstmal was tun muss. Und da sind oftmals Provisions- Vertriebler sehr, sehr aktiver, was den Verkauf angeht, als das klassische Honorarberater das vielleicht machen. Und da sehe ich schon Vorteil auch in dem System wirklich zu, also es besteht halt einfach ein hoher Anreiz, diesen Verkaufsprozess loszutreten. Bei Honorarberatern im Prinzip auch, aber ich habe halt, so wie du sagst, halt eine höhere Hürde als Kunde, der es eigentlich sowieso nicht möchte, da nochmal zu verstehen, ich muss ein Honorar dafür bezahlen, dass ich eine gute Beratung bekomme, das ist dann doppelt schwierig. Dann halt die Frage, ob, wenn man jetzt die Provisionsberatung streicht, ob nicht irgendwie dann die Marktdurchdringung mit Altersvorsorge-Themen dann sinken würde. Haben wir auch Beispiele in Großbritannien, dann, die für Teile des Marktes Provisionen verboten haben, wo dann eben ja gerade breite Bevölkerungsschichten in Anführungsstrichen von der Beratung ausgeschlossen sind, wenn man so möchte. Und dann aber, und das sieht man auch, eben standardisiertere Prozesse im Netz dann zur Verfügung stehen. Also wer sich leisten kann und will, greift auf individuelle Beratung zurück und der Rest macht es entweder selber oder greift auf standardisierte Dinge zurück. Muss ja nicht unbedingt schlechter sein, als so wie es bei uns läuft. Wir sehen ja auch ganz oft Sachen, wo man einfach mit dem Kopf schüttelt. Gerade aktuelles Beispiel mit Bausparverträgen, also wo einfach ja, ein negatives Zinsdifferenzgeschäft von den Vermittlern offenbar aufgebaut wird, bedeutet, ja, der Kunde kriegt ein Darlehen aufgeschwatzt und parallel spart er noch, hat er noch Bausparguthaben in einem anderen Bausparvertrag, wo er 0,1% Zinsen kriegt. Und dann hat er parallel dieselbe Summe oder sowas, wo ein Darlehen läuft mit 2,7% Zinsen. Das heißt, er könnte, bräuchte das Darlehen gar nicht, wenn er diesen Guthaben, also diesen Bausparvertrag mit dem Guthaben auflöst und das einfach für das Darlehen einsetzt, wäre das Darlehen zurückgezahlt. Aber nein, Bausparvertreter empfiehlt natürlich, lass den Bausparvertrag dort mit diesen 0,1%, vielleicht brauchst du den irgendwann mal noch und mach parallel ein Darlehen. So. Also, und dann zahle ich auf mein Guthaben, kriege ich 0,1% Zinsen und auf das Darlehen zahle ich 2,7% Zinsen. So, finde den Fehler. So, besser wäre natürlich, ich hätte gar keinen von den beiden Bausparverträgen und hätte einfach das Geld, was ich habe, genommen, um zu verhindern, dass ich dieses Darlehen brauche. Ja. Dann hätte ich auch kein negatives Zinsdifferenzgeschäft im Vermögen und dann eben am Ende mehr Geld übrig. Und das wären dann, da wären wir schon bei den Nachteilen. Wo siehst du Nachteile in der Provisionsberatung?
Dass die eigentlichen Kosten für dieses Gesamtkonstrukt oft nicht so klar sind. Also mittlerweile müssen ja auch die Vermittler ganz klar sagen, das kostet die Provisionsberatung, wie sich das verteilt, Verwaltungskosten und sowas. Aber meistens ist das immer noch so eher undurchdringlich für Normalverbraucher. Und es wird immer nicht so ganz klar, was das ist überhaupt tatsächlich wirklich eine ganze Stange Geld kostet.
Ja, häufig wird auch auf Webseiten immer noch mit kostenloser Beratung geworben. Unsere Dienstleistung ist kostenlos. Prämie auf dem Vertrag zahlen sie ja eh. So, das heißt, bei uns zahlen sie gar nicht mehr. Stimmt aber so nicht, wenn ich einen Honorarvertrag verkaufe, wo keine Provisionen drin sind, ist der Vertrag einfach günstiger.
Ja.
So. Ja, der größte Nachteil ist für mich dann, was du ansprichst, Transparenz ist das eine Thema. Das andere ist aber, dass ich als Kunde immer so dieses hinterfragen muss, ist diese Empfehlung gerade wirklich in meinem Sinne oder nicht? Selbst wenn sie in meinem Sinne ist, ist das Vertrauensverhältnis aus meiner Sicht trotzdem irgendwie korrumpiert. So, das bedeutet, ich kann mir nie hundertprozentig sicher sein, ob das, was mir jetzt empfohlen wird, wirklich in meinem Sinne ist oder ob das stattfindet, weil da irgendwelche Provisionsinteressen dahinter sind.
Naja, weil auch dieser Prozess ist ja darauf ausgelegt, dass am Ende ein Produktkauf steht, bei so einem Versicherungsvermittler zum Beispiel. Also es geht ja darum, dass dieses Produkt auch abgeschlossen wird. Und bei Honorarberatung ist ja erstmal völlig offen, brauchen wir überhaupt ein Produkt?
Sollte es zumindest sein.
Genau, also idealerweise.
Es ist auch nicht immer so, viele erleben es auch immer wieder, dass Honorarberatung dann auch für den Berater selber so definiert wird, sie sind jetzt günstiger als die Provisionsvermittler und gar nicht so dieser Mehrwert der Beratung eigentlich in den Fokus gestellt wird. Das halte ich dann immer für schwierig. Aber das ist auch das, was ja, wo ich geschluckt habe damals, als ich die Fachwirt-Weiterbildung dann gestartet habe, wo du das Buch aufschlägst und der erste Satz ist, Finanzberatung ist als ein Prozess definiert, wo am Ende der Abschluss eines Produktes steht.
Ja.
Steht im Lehrbuch. So, wo ich mich dann frage, okay, die Branche ist einfach von ganz unten bis ganz oben einfach komplett gaga. Also das kann es ja nun nicht sein. Und das ist für mich so, für mich persönlich dann das K.O.-Kriterium. Ich meine, wenn ich ins Autohaus gehe und dann habe ich mir auch theoretisch schon für mich selber ein Auto ausgesucht. Und mir ist klar, ich gehe jetzt zum Vermittler, der zeigt mir noch das Auto, der kriegt dann eine Kortage oder der kriegt dann eben auch eine Vergütung dafür, dass er mir jetzt das Auto zeigt, aufschließt und verkauft. Das Auto, was ich jetzt gekauft habe, war super toll. Da kannte ich mich besser aus als er, wo ich dort aufgeschlagen bin. Und da fragst du dich manchmal, wofür kriegen die jetzt eigentlich Geld? So schlimm war es jetzt nicht, habe schon viel, viel schlimmere Sachen erlebt, gerade was so den Immobilienmarkt angeht, wenn da der Makler die Tür aufschließt, unfreundlich ist und den Kunden wie Dreck behandelt und dann am Ende 40.000 Euro überwiesen bekommt, wenn der Kunde trotzdem kauft. Das ist schon echt hart. Also gerade was Immobilienmakler ist, so richtig durchmischte Erfahrungen. Da gibt es viele, die anscheinend zu verwöhnt sind in den letzten Jahren und dann so auf dem hohen Ross sind, ja, ich krieg die Immobilie eh los, ob du die jetzt kaufst, mir völlig egal.
Ja.
Ja, also der Dienstleistungsgedanke ist da ein bisschen manchmal zu wenig rausgearbeitet, finde ich. Aber das ist so, wir waren ja bei Nachteilen der Provisionsberatung und das ist ganz klar so diese Korrumpierung des Vertrauensverhältnisses aus meiner Sicht, das ist der ganz, ganz übergeordnete Punkt. Also wir haben festhalten, der große Vorteil der Provisionsberatung ist halt, dass diese Zugangsschwelle sehr, sehr niedrig ist.
Ja.
So, und dadurch sich dann vielleicht auch Menschen mit niedrigeren Budgets einen Zugang zum Markt erhalten. Weil da müssen wir auch ehrlich sein, wenn wir unseren Kunden, Klientel jetzt durchleuchten würden und Erhebungen machen, das geht dann doch schon ab einem gewissen Einkommen und gewissen Vermögenswerten los. Also jemand, der 1.500 Euro brutto im Monat verdient und kein Vermögen hat, der ist in der Regel wird er nicht unser Kunde. Da haben wir ja auch die Anfragen gar nicht. So. Dann ist aber die Frage, ob für denjenigen eine Provisionsvermittlung die Lösung ist. So, weil wenn der dann noch irgendwie eine Rürup-Rente bekommt oder sonst irgendwas, dann muss man fragen, wie sinnvoll das ist. Also was definitiv helfen kann, sind alle Formen der Altersvorsorge, die irgendwie vor Sozialhilfe dann auch, also wo es dann gewisse Freibeträge gibt, dass man die nicht weiterleiten muss. Aber wir sehen auch häufig, dass da einfach nur Müll gemacht wird in solchen Segmenten von den Vermittlern.
Ja.
Uns besser gewesen wäre, gar nichts zu machen. So, vielleicht verkauft sich so jemand, der weiß, dass er im Ruhestand dann Probleme hat finanziell, einfach eine kleine Wohnung, wenn es irgendwie möglich sein sollte, wo er dann nicht raus muss, weil die dann, Wohnung ist da ja nochmal besonders geschützt zum Eigennutz, wenn man auf Sozialhilfe, Grundsicherung oder irgendwas zurückgreifen muss, dann später oder auch zwischendurch. Da kann man dann schon drüber nachdenken, ob es da Wege gibt, die dann auch bei geringem Einkommen eben nicht angegriffen oder verbraucht werden müssen, bevor man Unterstützung vom Staat bekommt. Aber häufig sehen wir dann, dass irgendwelche privaten Rentenverträge, Wunschpolicen oder sonst irgendwas abgeschlossen werden, die den Menschen in ihrer Situation gar nicht helfen.
Ja.
Also bevor ich eine also die Frage ist halt, ist eine schlechte Finanzberatung besser als keine? Heißt nicht, dass jede Provisionsvermittlung eine schlechte Beratung ist, aber teilweise sehen wir halt, dass die Beratungen nicht ganz zielführend sind. So, und dann ist halt die Frage, gerade für die geringen Einkommen, da sollte der Fokus, müsste irgendwie gesamtgesellschaftlich drauf stehen aus meiner Sicht, dass jeder so eine Basis hat und dann zu überlegen, wie kriegen wir es hin, dass alle gut von ihrem Geld leben können. Aber da sind wir wieder in der Politik. Genau. Ob das die Provisionsvermittlung lösen kann, mache ich mal ein großes Fragezeichen, aber dran oder darauf will ich hinaus. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für die Menschen ist. Ja.
Dann kommen wir zur Honorarberatung. Wie läuft denn so eine Honorarberatung ab, was die Vergütung angeht?
Ja, also das Schöne an der Honorarberatung ist, dass sie idealerweise brutal transparent ist.
Ja.
So, das bedeutet, man hat ein Erstgespräch, man schaut, wie ist das Anliegen und bei uns ist ja sogar so, dass wir dann erst im Zweitgespräch nochmal wirklich eine tiefergehende Zielplanung machen, eine Ist-Standsanalyse und im Erstgespräch kriegt er eine grobe Orientierung, Mandant oder Mandantin, wo geht es preislich hin, welche Dienstleistung können wir abbilden, was können wir nicht, um dann im Zweitgespräch zu sagen, okay, jetzt kommt alles auf den Tisch, wir machen die Zielplanung, wir nehmen finanzielle Ist-Erhebung, gucken, was der Kunde möchte, wie wir unterstützen können und auf Basis dessen gibt es dann ein Angebot und dann entscheidet sich der Kunde nach dem Zweitgespräch final, ob er und in welchem Rahmen er danach weiter mit uns zusammenarbeiten will. Wir haben das dann für uns so geregelt, dass wir das Erstgespräch kostenlos anbieten und wenn jemand nach dem Zweitgespräch Schluss macht, dann eine Aufwandsentschädigung für die reine Gesprächszeit zahlt. Vor- und Nachbereitung tun wir dann nicht mit berücksichtigen, da gehen wir quasi ein Stück in Vorleistung. um nochmal wirklich klar den Auftrag dann abgrenzen zu können. Aber wir sehen auch, dass ja schon im Erstgespräch relativ klar ist, welche Optionen in Frage kommen in der Beratung. Und der Mandant und die Mandantin wissen ja eigentlich schon nach dem Erstgespräch ziemlich genau, in welche Richtung das auch honorartechnisch geht und entscheiden sich dann halt noch für Weg 1 oder 2 nach dem Zweitgespräch. Das ist eigentlich der Regelfall.
Ja.
Ganz, ganz selten einer von 20 vielleicht, die nach dem Zweitgespräch nicht weitermachen, wenn überhaupt. Die meisten ist dann nach dem Erstgespräch schon klar, ob es passt oder nicht. So. Und das Schöne ist dann eben, dass das Finanzielle für alle klar transparent ist und auch, dass, und das ist wirklich cool, dass halt wirklich klar ist, was können wir leisten, was nicht, was darf der Kunde erwarten, das ist halt für alle Seiten ganz transparent und klar. Und wenn es ein Produkt gibt, wenn man zum Beispiel rausarbeitet, dass ein Rentenvertrag relevant wäre, dann gibt es nochmal ein kleines Honorar für die Beratung für den Rentenvertrag, die der Kunde dann auch wieder direkt bezahlt, ist aber auch alles transparent in der Honorarordnung geregelt. So. Und was ich häufig erlebe, wir reden ja auch mit Kollegen, wenn wir das Thema Honorar auf den Tisch bringen, ist so häufig diese Angst dann auch von den Kollegen, ja, was ist, wenn der Kunde irgendwann kündigt und nicht mehr mit uns zusammenarbeitet? Das ist halt so die Angst, wenn man aus der Provisionswelt kommt als Vermittler, da habe ich meinen Vertrag und die Vergütung ist an den Vertrag gekoppelt und solange der Kunde seine Altersvorsorge oder seine Hausratversicherung nicht kündigt, läuft die Provision an den Vermittler weiter, egal ob da jetzt noch irgendwie Beratungsgespräche stattfinden oder nicht. So. Egal, ob man sich die nächsten 5 oder 10 Jahre noch sieht, solange der Vertrag weiterläuft, fließt auch die Provision oder die Kortage, wie man es beim Makler nennt, an den Vermittler weiter. So, und das ist das, was ich häufig erlebe, so diese Angst im Gespräch von Vertretern, von Vermittlern, von Maklern. Was passiert denn, wenn der Kunde irgendwann sagt, ich brauche dich nicht mehr? So. Aber das ist ja gerade das Schöne an der Honorarberatung, dass man wirklich auch eine hochwertige Dienstleistung bringen muss, eine sinnvolle Dienstleistung bringen muss, damit der Kunde merkt, ja, das macht Sinn für mich. Und wenn er dann irgendwann den Schritt geht und sagt, hey, liebe Finanzküche, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, war eine schöne Zeit, dann können wir uns drüber freuen, weil da haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Und es gibt genug Kunden, die dann den Platz eventuell dann brauchen wollen oder dann nutzen, der dann frei wird. Also das würde ich eher als Chance begreifen, wirklich eine faire Zusammenarbeit für alle Seiten zu schaffen, die so lange ist, wie sie halt benötigt wird. Und wenn sie nicht mehr benötigt wird, kann man die Zusammenarbeit dann beenden, sich freundlich die Hand geben und wenn es später mal wieder notwendig wird, kann man wieder zusammenarbeiten.
Ja.
So, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und ja, da möchte ich eben so ein bisschen auch, geht ja auch für mich darum, dass sich mehr Vermittler dafür entscheiden, vielleicht ihr Geschäftsmodell dann auch irgendwann zu überdenken, dort ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, das funktioniert und wenn man das gut kommuniziert und auch eine gute Dienstleistung baut, dass man dann einen Wert schafft, der auch bepreist werden darf und der auch wertgeschätzt wird. Genau. Und auch in der Honorarberatung kann man langfristig zusammenarbeiten. Also da gibt es ja je nachdem, wie man dort zusammenarbeitet, gibt es die Möglichkeit, dass man kurz- oder mittelfristig oder eben langfristig zusammenarbeitet. Je nachdem, was der Kunde braucht, je nachdem, wie man die eigene Beratung aufbaut. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Genau. Welche Vergütungsform gibt es in der Honorarberatung?
Naja, also so wie du auch gesagt hast, wie man kurz-, mittel- und langfristig zusammenarbeiten kann, gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, kurzfristig pro Stunde das Honorar zu zahlen. Oder dann wie eine Art Pauschalhonorar, so machen wir das ja oft, gerade wenn es um die langfristige Zusammenarbeit geht. Oder dann die Möglichkeit, nochmal ein vermögensabhängiges Honorar zu zahlen. Das heißt, dass ein bestimmter Prozentsatz feststeht und der dann auf das Vermögen bezogen wird. Vor allen Dingen, wenn jetzt so Vermögensverwaltung oder Betreuung ansteht. Da sind es meistens Prozente. Genau, oder bei Pauschalhonoraren, wenn jemand jetzt ein modularisiertes Angebot hat, dann ist eben klar, Modul 1 kostet so viel, Modul 2 kostet so viel, Modul 3 so viel. Ist aber dann in der Regel eben auch klar kommuniziert.
Ja. Ist halt immer die Frage, ne, wie klar abgrenzbar ist der Auftrag.
Ja.
Je nachdem kann Pauschalhonorar Sinn machen, um Kostensicherheit zu schaffen. Oder halt ein Stundenhonorar oder eben ein prozentuales Honorar in der Vermögensverwaltung, was da häufig üblich ist. Genau. Stellt sich zuletzt dann die Frage, ist Honorarberatung wirklich, ich sag mal, für alle eine faire Alternative zur Provisionsvermittlung? Die Provisionsvermittlung ist ja mit Abstand der bedeutendste Weg aktuell in der Finanz, ich sage mal Beratung, aber eigentlich Finanzvermittlung mit der Versorgung der Bevölkerung mit Finanzprodukten. Da haben ja die Finanzvertriebe auf Provisionsbasis die marktbeherrschende Stellung, wenn man so möchte. Und da stellt sich halt letztlich dann die Frage, ist Honorarberatung wirklich die Alternative, die sinnvoll ist, die wir brauchen? Und da muss man sagen, ist, ja, sie darf es sein, sie wäre es gerne, sie ist es noch nicht bei allen. Liegt einfach daran, dass die zum einen die Bereitschaft dann auch im Beratervermittlermarkt teilweise nicht da ist, ihr Vergütungsmodell umzustellen und vor allem auch ihr, und das gehört ja dann auch dazu oft, das Beratungsmodell umzustellen. Und das muss man ja dann auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Modell habe, wo ich in 2 Stunden möglichst viele Verträge verkaufe, dann ist das, und dafür für so ein Gespräch 5.000 Euro Provision überwiesen bekomme, dann wird es sicherlich damit zusammenhängen, wenn ich genauso weiterarbeite und einfach Produkte verkloppe, dann werde ich in der Honorarberatung definitiv wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. So. Da wird sich der Kunde fragen, warum soll ich jetzt für diese 2 Stunden 5.000 Euro bezahlen? So, wenn ich da einfach 5 Produkte hingelegt bekomme, wo ich jeweils eine Unterschrift mache. Also das gehört dann auch dazu, das Beratungsmodell oftmals umzustellen und wirkliche Mehrwerte zu liefern und sich halt nicht nackig zu fühlen, wenn ich ohne Produktangebot ins Gespräch komme. Und das ist ja häufig so, dass man, wenn man quasi sich über die Produkte definiert und dann nicht mehr für die Produkte vergütet wird, dass man sich dann erstmal vielleicht auch ein Stück weit verloren fühlt als Berater im Beratungsgespräch. Und da fordert es ein deutliches Umdenken zum einen im Beratermarkt, aber zum anderen ist es natürlich auch noch so, ähnlich wie beim Elektroauto, hatten wir ja letztens das Thema, dass dort die breite Akzeptanz in der Bevölkerung vielleicht noch ein Stück weit fehlt und die Sensibilisierung noch ein bisschen fehlt. Aber und da muss man auch ehrlich sagen, Großteil der Bevölkerung eben auch Schwierigkeiten hat, einfach solche Honorare zu bezahlen. Also wir nehmen ja 170 Euro die Stunde aktuell und das ist schon was, wo man sagen muss, okay, kann sich nicht jeder leisten. So, und das ist halt Mist. So. Ja. Und der Vorteil von der Provisionsvermittlung ist halt dort, dass das halt sehr, sehr lange gestreckt wird. Also du zahlst halt sehr, sehr lange einen Vertrag ein und die Versicherer schütten aber die ganze Provision sofort am Anfang teilweise aus an die Vertriebler bei einigen Sparten. Und das macht es halt für die Vermittler trotzdem attraktiv, vielleicht auch Menschen zu beraten, die ein kleineres Einkommen haben. Wobei man da auch ehrlich sein muss, ein Provisionsvermittler schaut schon, dass er eher in Bevölkerungsschichten unterwegs ist, die hohe Prämien bezahlen, die viele Einkommen haben. Also es gibt kaum Provisionsvermittler, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ihres Geschäfts machen und sich nur auf Minijobler stürzen. Das gehört dann halt auch zur Ehrlichkeit dazu, dass auch Provisionsvermittler bevorzugt Menschen beraten mit höheren Einkommen. Und da braucht es aber aus meiner Sicht politische, gesellschaftliche Lösungen, dass eben so ein Grundeinkommen unabhängig von einem Produkt der Allianz oder Produkt der Aachen-Münchner steht. So, und wenn man dann noch was obendrauf machen möchte, weil man eben die Fähigkeiten finanziell dazu hat, dann Beratung in Anspruch nimmt. Es kann nicht sein oder es sollte nicht so sein, dass eben dann auch Menschen mit geringem Einkommen noch darauf angewiesen sind, zu einem Vermittler zu rennen und dann ihr Grundeinkommen dort irgendwie mit dem letzten Euro abzusichern. Problem ist einfach, dass gerade die jeden Euro brauchen, und da kann es nicht sein, dass aber Milliarden an Provisionen dann dort fließen, um irgendwelche Riester-Verträge abzuschließen oder sonstiges. Da hat die Politik der Versicherungswirtschaft damals ein riesengroßes Geschenk gemacht. Ja. Gut, und ob sie das Geschenk gebraucht hat, sei mal eingestellt.
Dann eine Bonusfrage noch. Was hältst du von dem Modell, dass die Vermittler sowohl auf Provisions- als auch auf Honorarbasis arbeiten können?
Ja, da sind wir dann, was braucht die Honorarberatung für die flächendeckende Akzeptanz und vor allem auch, um verstanden zu werden, ist aus meiner Sicht, dass solche Mischmodelle einfach abgeschafft werden. Das ist eine Katastrophe. Kann im Einzelfall eher tatsächlich auch sinnvoll sein, dass auch Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter die Möglichkeit haben, Honorartarife zu vermitteln, wo keine Provision drin ist. Das Problem ist nur, dass es dann wirklich die Transparenz verloren geht. Das bedeutet, als Kunde fällt es mir dann immer schwerer zu verstehen, an welcher Stelle zahle ich jetzt was, wo ist welche Intention des Vermittlers dahinter. Und auch für uns als wirklich Honorarberater ist es für mich immer schwierig, wenn ein Kunde hier sitzt und es völlig unklar ist, wie der bisherige Berater, Vermittler vergütet wird. Wir wissen ja manchmal nicht, ist es jetzt Honorarbasis gewesen, ist es Provisionsbasis gewesen, anhand des Vertrages kann ich es dann sehen, aber wenn der Kunde dann kommt und sagt, ich war beim Honorarberater und wir sehen es in eigentlich Provisionsverträge, müssen wir erstmal irgendwie rauskriegen, ob er jetzt beides bezahlt hat, weil das kommt ja auch vor. Also für mich ist es zum Beispiel schwierig herauszufinden, wenn jemand in einer Anlageberatung bei einem Finanzanlagenvermittler war, der rein rechtlich im ersten erstmal Provisionsverträge oder Provisionsfonds etc. vermittelt, der aber parallel auch ein Honorar nehmen darf, rauszufinden, hat er jetzt beides genommen? Hat er nur Provision genommen oder nur Honorar? Hm. Weil was wir häufig sehen, ist, dass Provisionsprodukte im Portfolio sind und trotzdem ein 0,5% oder 1% nochmal vom Vermittler extra einbehalten werden. Und dann ist für uns nicht immer klar, hat er die Provision dann ausgekehrt, die in den Produkten drin sind, oder hat er sich beides eingesteckt? Hm. Und wenn es für uns schon schwer ist, rauszufinden, dann ist es für den Kunden nahezu unmöglich. Und die Intransparenz ist wirklich schwierig. Und aus meiner Sicht sollten wirklich solche Doppelwege, das ist auch diese Doppelzulassungen, das ist ja häufig, dass jemand Versicherungsmakler ist und Honorarfinanzanlagenberater. Und dann wirbt er auf der Webseite mit Honorarberatung, vertickt aber gleichzeitig Provisionsverträge.
Ja.
So. Und das ist halt extrem schwierig. Das bedeutet, eigentlich bräuchten wir eine Abschaffung dieser doppelten Vergütungsmodelle, wo Berater und Vermittler beides machen dürfen. Gleichzeitig bringt das die Problematik mit, dass das ein schwerer Schlag wäre für die Honorarwelt, weil eben, und das ist der Witz, die große Mehrzahl der Honorar-Rentenversicherungen werden von Versicherungsmaklern verkauft. So, also wir sind jetzt zum Beispiel beim Honorarkonzept angeschlossen, diese Vergleichssoftware, wo man Honorartarife vermitteln kann und vergleichen kann mit Provisionstarifen, die auch gut ist, die Software. Und Versicherungsberater haben die irgendwie 10 Stück, die dort eine Lizenz abgeschlossen haben. Versicherungsmakler gehen in die Tausende. Mhm. So, das bedeutet, die eigentliche Zielgruppe Versicherungsberater ist dort gar nicht vertreten. Einfach, weil es Versicherungsberater ja auch kaum gibt. So, und die überwiegende Mehrzahl von Versicherungsmaklern greift da darüber zurück. Das heißt, die machen ihr Altersvorsorgegeschäft teilweise mit Provision, teilweise mit Honorar und dann das normale Versicherungsgeschäft dann auf Provisionsbasis. Und das ist aus meiner Sicht dann intransparent. Und intransparent ist auch, ich sag mal, das Versicherungsgeschäft dann normaler Vertreter zu sein oder Makler zu sein und dann das Anlagegeschäft als Honorar, Finanzanlagenvermittler zu machen. Das einzelne Geschäftsmodell kann ja sauber aufgestellt sein. Es ist aber in der Kommunikation nach außen, dem Kunden gegenüber, dann schwer, aus meiner Sicht schwer. So auch die Konkurrenzsituation für uns, wir müssen auch sagen, wir wollen uns irgendwie abgrenzen, ist halt schwer zu sehen, wenn da Leute mit kostenloser Beratung werben oder wenn die werben mit Honorarberatung, obwohl sie ihre Versicherung auf Provisionsbasis verticken. Und da würde ich mir einfach mehr klare Abgrenzungen wünschen. Das bedeutet, wenn ein Berater auf Honorarbasis arbeiten will, dann braucht er bitte die Zulassung als Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberater. Die gehen auch nur in Kombination miteinander. Oder er muss halt sagen, ich will in die Provisionswelt und dann bin ich entweder Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter und Finanzanlagenvermittler. Das würde schon mal mehr Transparenz schaffen und es nicht mehr so undurchsichtig machen. Teilweise wissen ja nicht mal die Vermittler und auch nicht die Berater, was sie eigentlich dürfen und was nicht. So. Also das ist ja schon für die es eigentlich wissen müssen, schwierig. Und da braucht es mehr klare Abgrenzungen. Und was es dafür aber auch braucht, und das würde einen riesigen Schub geben, dass es verpflichtend ist, dass alle Versicherungen bitte auch alle Provisionstarife einmal als Honorartarif rausgeben.
Hm.
So. Weil das gehört ja zur ganzen Wahrheit dazu, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Solange ich im Risikobereich, sei es Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Wohngebäudeversicherung, solange ich da nicht wirklich auf ein breites Produktangebot als Honorarberater zurückgreifen kann, ist es halt einfach schwierig und dann kann ich jeden verstehen, der halt Versicherungsmakler bleibt und sich nicht dafür entscheidet, Versicherungsberater zu werden.
Ja.
Einfach weil er sich damit in der Produktpalette massiv beschränkt. Ja.
Damit hätten wir das Thema durch, würde ich sagen. Zumindest für jetzt. Das wird bestimmt nochmal irgendwann wieder relevant werden.
Alles klar.
Ich denke, wir haben jetzt erstmal alles soweit geklärt, klare Abgrenzungen getroffen und ja.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, ciao.